Kalle, Aloha, wie läuft's in Portugal? Was wird trainiert? Wie ist das Wetter? Wie sind die Bedingungen? Ich brauche ein bisschen Input. Schieb mal rüber.
Hallo Konrad, Grüße von der Algarve. Training läuft hier richtig hervorragend. Gute Gruppe mit drei anderen Jungs hier. Wird ordentlich durchgezogen. Erster Block ist schon jetzt durch. Der zweite beginnt am Donnerstag und jetzt geht es weiter in Full Force voraus. Ich freue mich, wenn ich dir sagen kann, was im Training anstand, wie ich mich fühle und was wir gemacht haben. Ich hoffe, du trainierst auch fleißig in Berlin.
Den ersten Block müsstest du ja schon wieder durchgezogen haben. Was war die Key Session? Was war der Fokus? Und was war der erhoffte Effekt von dieser Key Session?
Konrad, Konrad, Aloha. Das hat man doch schon so oft. Es gibt keine Key Sessions. Es gibt nur wichtige Einheiten, aber wichtig ist Konstanz. Genau, einmal war es eine Schwimmintensität und das andere Mal war es 7 mal 1200 auf der Bahn. Die liefen echt ganz gut, das Schwimmen auch. Nach der etwas längeren oder auch des verminderten Schwimmens in Deutschland im Dezember. Deswegen, ich bin ganz froh und bin heiß, auf die nächsten 3 Wochen ordentlich Gas zu geben. Ich freue mich schon und ja, dann lass uns das Training auswerten und auch was bei dir anstand. In dem Sinne, zieh ordentlich durch, Grüße gehen raus, bis dann, ciao.
Aloha, Kalle heißt es heute wieder. Der Age-Grupper sucht das Gespräch mit dem Triathlon-Profi. Der Profi ist Markus Herbst, genannt Kalle. Der Age-Grupper ist Konrad Kebelmann, genannt Coke. Ja, und heute sitzt der eine im regnerisch kalten Berlin und der andere in der südlichen Sonne der portugiesischen Algarve. Kalle, verrat uns, wer wo sitzt.
Also erstmal Grüße nach Berlin. Ich begrüße Coke, den Sportmacher, von dem ich hier immer täglich oder alle 2 Tage Tipps bekomme, wo ich denn mit Fahrrad langfahren soll, der sich motiviert fühlt, wenn er die alten Routen sieht und sich an seine Vergangenheit von vor 10 Jahren erinnert. Ja,
Oh ja.
ich bin, um genau zu sein, in Monte Gordo, Villarreal. Das ist im südlichen Portugal. Und dann relativ östlich. Also wenn wir hier über den Fluss fahren, sind wir in Spanien, direkt an der spanischen Grenze. So warm ist es jetzt nicht. Also so wie du sagst, es sind jetzt keine 20, 25 Grad, aber es ist deutlich angenehmer als im Schneeregen in Deutschland. Es sind meist so morgens 4, 5 Grad und im Tagesverlauf, wenn die Sonne scheint, so 12 bis 15. Also fürs Training ganz optimal. Und was absolut in der heutigen Zeit den Vorteil bringt, sind halt sehr, sehr kurze Wege, die sich dann ja in Deutschland manchmal etwas als schwierig erachten mit Schwimmhallen und so weiter. Also wir gehen halt fußläufig 4 Meter 4 Minuten zur Schwimmhalle, Kraftraum, Tartanbahn. Heute Abend kommt zum Beispiel der Physio vorbei bei uns in der Wohnung. Also ich sag mal schon sehr professionelle Bedingungen und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt entschieden haben, den Januar hier zu verbringen.
Sehr schön. Was heißt wir? Wen hast du noch mit dabei? Wer sind die Sparringspartner?
Mit dabei ist ein 800-Meter-Läufer, Julius Nafnik, der auch letzte Woche, du hast ihn gezogen beim Preisschreiben, das Paar Schuhe gewonnen hat. Aber das war jetzt kein Schmuh oder so. Alle haben es ja gesehen, du hast wirklich gezogen. Der hat sich mega gefreut. Da passt partiell was im Laufen, manchmal nicht, weil es dann doch in den Kerneinheiten, ja, als 800-Meter-Läufer ist er schon ein Stückchen schneller als wir als Triathleten. Dann ist dabei Alexander Schilling. Den kennen ja unsere Hörer schon aus den letzten Podcast-Folgen, wo wir teilweise mit ihm zusammen gequizt haben, in unserer Weihnachts-Special-Edition. Und dann Sven Wies, der ist ein Amateur-Triathlet, der aber jetzt 2021 dann als Profi starten möchte. Und mit dem war ich schon auf Fuerteventura. Der findet das irgendwie cool, der sagt, es macht Spaß und hat Bock, irgendwie mit Alex und mir zu trainieren. Und hatte eigentlich überlegt, nach Fuerte zu fahren im Januar wieder, aber wir haben gesagt, okay, wir fahren halt hierher. Dann hat er es kurzfristig umgebucht und meinte, ja, macht Laune, mit uns durchzuziehen. Und so ist es eine ganz gute Gruppe von 4 Leuten und es läuft hier.
Das klingt ja mega spannend. Ja, ich erinnere mich noch an die Geschichten von und mit Sven. Geil, hat er seinen Job an den Nagel gehangen oder fährt er da die Stunden runter oder trainiert er jetzt in seiner Urlaubszeit? Das klingt ja spannend, quasi ein Zwischending zwischen dem Age-Grupper und dem Profi aktuell.
Ja, er ist da, glaube ich, mittlerweile ganz gut aufgestellt. Also ich kann ihn auch noch mal ganz gut fragen, so dass er schon Vollzeit trainieren kann, aber er möchte noch irgendwie einmal als AK-Athlet nach Hawaii da seine Platzierung verbessern, aber trainiert jetzt schon professionell und muss jetzt keiner geregelten Arbeit mehr in dem Sinne nachgehen wie du. Und das muss man ja schon sagen irgendwie, wenn man im Age-Group-Bereich im Triathlon nach vorne kommen will, dann muss man ehrlich sein, da geht wahrscheinlich keiner mehr richtig arbeiten. Also wenn die Jungs vielleicht 10, 20 Stunden arbeiten, dann ist das schon mega viel. Ich würde sagen, 50%, die da irgendwie vorne sind, die arbeiten vielleicht noch 10 Stunden in der Woche, wenn überhaupt.
Na, seien wir mal ehrlich, alles, was du jetzt noch dann an geregelter beruflicher Tätigkeit investierst, das geht ja bei dem ambitionierten Age-Grupper eigentlich nur von der Regeneration ab. Also trainieren tun die ja genauso viel wie Profis, dem Vernehmen nach. Es ist ja ein Wahnsinn, wenn man nebenbei noch versucht, einen Job zu machen. Also das ist, zeigt sich auch in meinem, ich nenne es mal Age-Grupper-Tagesablauf oder Alltag. Es ist halt, das eine ist, eine Trainingseinheit unterzubringen und das andere ist, das so zu planen, dass du noch die Chance hast, dich von der Einheit zu erholen. Also ich tracke zurzeit auch so meine Herzfrequenzvariabilität als indirekter Indikator für meinen Erholungszustand. Und da kann man schon rausnehmen, dass jetzt so nicht jede Trainingseinheit, die ich noch mit eingequetscht habe, meinetwegen abends um 10 noch auf die Rolle, dass die noch Sinn macht. Das sieht man dann, dass ich mich davon eigentlich kaum erhole und dieser Effekt eigentlich gar nicht da ist. Also mega spannend für mich zu hören von dir, dass der Sven Wiester den Umstieg plant und angeht. Ist geil, finde ich gut, ist sehr unterstützenswert. Wenn es sein Traum ist, dann soll er jetzt durchziehen, so wie du das machst im Prinzip. Wie sieht dein Tagesalltag im Trainingslager aus? Lass uns mal einen Einblick nehmen.
Ja, also tendenziell meist schwimmen wir gegen 8 Uhr, also die Schwimmhalle macht um 8 auf. Und dann gibt es hier so feste Slots, also man hat immer so eine Stunde 30 bis Stunde 40 Zeit und damit danach die Schwimmhalle desinfiziert werden kann. Meist fangen wir jetzt einfach klassisch mit Schwimmen an und ja, dann kommt danach das Radfahren oder das Laufen, je nachdem, was auf dem Plan steht. Und so stehen halt die erst immer in 3 Tagesblöcken aufgeteilt, also 3 Tage hart, einen Regenerationstag. Und ja, so kommen halt an den Belastungstagen immer so 5 bis 5,5 Stunden Training zustande und am Entlastungstag halt 3 Tage. Das haben wir jetzt vor, 24 Tage durchzuziehen, also 3x8. Und dann haben wir den nächsten Block gut in der Tasche und den Januar überbrückt. Und dann schauen wir mal, wo die Form dann ist.
Klingt sehr cool. Wenn ich mir deinen Strava-Account angucke, da hat sich auch einiges getan. Du lädst fleißig hoch. Wenn du jetzt zusammenrechnest, du hast jetzt den ersten Belastungsblock im Prinzip abgehakt und hast jetzt den ersten Ruhetag, Stand heute. Wie ist es gelaufen, die ersten 3 Belastungstage? Welcher Fokus lag und wie zeigt er sich dann in den tatsächlichen Trainingseinheiten?
Ja, interessant war, was wir auch im letzten Podcast schon hatten mit Reisetag und Reisestress. Neulich habe ich auch eine Nachfrage gekriegt, warum wir am Reisetag abends noch gelaufen sind. Wir haben doch neulich diskutiert, Reisetag frei oder nicht. Das sollen wir gerne nochmal mit aufnehmen, ja. Um das genau zu analysieren. Also das war dann bei mir einfach, dass wir da halt abends irgendwie nochmal die Beine locker kriegen nach dem Flug. Und ich hatte ja vorher ruhige Tage. Ja, und dementsprechend war der erste Tag nach der Reise ohne eine Intensität geplant, sondern nur im GA-Bereich. Danach waren dann Tempoläufe, 7x1200 mit 2 Minuten Trabpause. Und den darauffolgenden Tag halt beim Schwimmen ein VO2 Max-Set mit 4x150, 100, 150 und dann eine Serienpause und das Ganze dann 4x. Genau, das waren die 2 Intensitäten und sonst 4 GA drumher. Das waren jetzt, sage ich mal, in den ersten 3 Tagen die 2 Kerneinheiten. Und was du vorhin angesprochen hast, was sehr interessant war, ich habe auch ein bisschen meinen Puls kontrolliert und der war die ersten 2 Tage nach der Reise mega hoch. So, und ich habe mich schon gewundert, ui, was ist denn los? Hast du an Weihnachten nicht ordentlich trainiert? Aber habe ich eigentlich gemacht. Aber das stresst den Körper dann schon und der war im GA und in allen anderen Bereichen immer so 4, 5 Schläge drüber. Aber nach 2 Tagen hat er dann so die Gewöhnung eingesetzt und jetzt ist er wieder in dem Bereich, wo er halt auch auf hoher Erde am Ende war. Mhm. Also den Körper nimmt das schon ein bisschen mit und der kann dann nicht einfach umswitchen von 0 auf 1.
Möglicherweise auch ein kleines Stück weit erstmal die Klimagewöhnung. Du hast dich ja in den 2 Wochen hier in Deutschland an dieses Mistwetter gewöhnt. Ja, und vielleicht ist es deswegen nochmal ein kleiner Umschwung gewesen, wieder zurück in etwas gemäßigtere Gebiete. Ja, kann daran liegen, kann aber auch Reisestress sein. Also möglich. Das werden wir wahrscheinlich nicht wissen oder nur du selber dann. Hast du auch Ruheherzfrequenz, sowas morgens in Ruhe? Misst du sowas auch als Indikator für dich?
Ja, partiell jetzt nicht. Also ich dokumentiere das noch nicht immer. Manchmal mache ich es, wenn es so in richtig wichtigen Trainingsphasen ist. Aber ja, ich habe es ja dann im Training gesehen und dementsprechend habe ich das dann angepasst. Und da das jetzt nach ein, zwei Tagen halt alles wieder okay war, so wie du schon sagst, ist es halt multifaktoriell. Wir werden nie herausfinden, was der Grund ist. Aber wichtig ist, dass man dann halt sieht, okay, nach zwei Tagen ist alles wieder, hat sich angepasst. Wenn das jetzt eine Woche so wäre, dann müsste man schon überlegen, okay, ist da irgendwie ein Infekt oder sowas? Aber es war es ja nicht, ne? Es war jetzt nur ein Tag oder zwei Tage, deswegen alles gut.
Okay, und in den ersten drei Belastungstagen, sagst du, waren zwei Sets dabei, wo die sogenannte VO2 Max angesprochen worden ist. Zum einen das Laufset, wo du gesagt hast, 7x1200 Meter. Das sind in deinem Fall ungefähr 4 Minuten, richtig?
So. Ja, ein bisschen drunter, weil 4 Minuten ist ja 3,20.
Ah, was?
Das wäre ein bisschen zu langsam.
Bisschen schneller noch, in Ordnung. Aber so roundabout, ja, also dass man sich es mal vorstellen kann, weil 7x4 kriege ich gerade noch so im Kopf hin. Das sind ja dann so 28, gut, ziehen wir noch eine Minute ab, 27 Minuten im sogenannten V2-Max-Bereich, also in dem Bereich, wo du quasi das Maximum an Sauerstoffumsatz realisierst, ne, in deiner Ausdauerleistungsfähigkeit.
Genau.
Das ist ja schon ein sehr, sehr fordernder Bereich. Wie hast du dich erholt von dieser Einheit? 7x1200 Meter in dem Tempo. Das ist ja für andere schon mal ein richtiger Killer.
Ja, also ich habe das relativ gut verkraftet. Ich muss aber auch sagen, das war gefühlt mit einer der besten Einheiten so. Vor allen Dingen, der Unterschied ist halt echt 1000 oder 1200. Das macht echt einen riesen Unterschied, die 200 Meter mehr. Das mag man gar nicht glauben. Ich habe mich eigentlich gut erholt und habe es auch relativ kontrollieren können, die Einheit, sonst kriegt man die auch nicht durch, sage ich mal. Und ja, was ich schon gesagt habe, da war ja ein 800-Meter-Läufer mit mir zu der Zeit auf der Bahn, der hat halt 7x1000 in 2,46,47 gemacht.
Ja, man sieht es auf Strava.
Ja, das motiviert natürlich und dann gibt man natürlich schon auch gerne Gas. Und ja, nächsten Tag habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt und wieder fit und konnte dementsprechend wieder angreifen.
Stark. Also für mich gutes Zeichen als Beobachter von außen, dass du dich von so einer Einheit gut erholen kannst. Du hast dann noch, glaube ich, einen Rad-Shakeout danach gemacht, ne, um einfach grundlagentechnisch noch ein bisschen alles abzubauen, was da so an Mist in deinem Körper noch drinne war. Und nächsten Morgen gab es dann das nächste VO2 Max-Set im Schwimmen. Was war die Hauptserie nochmal? Du hast es vorhin schon gesagt.
150 Kraul, 100 Kraul, 100 Kraul und 2x50. Und das Ganze halt 4-mal.
So etwas runtergeschraubt und hast du es versucht, immer mit dem gleichen Tempo zu schwimmen oder wurdest du auch schneller zu den kürzeren Distanzen?
Ja, schon schneller werden zu den kürzeren Distanzen.
Okay.
Also die 50er müssen dann schon ein bisschen zügiger werden, das sind ja nur 50 Meter.
Hast du Kurzbahn in Portugal oder Langbahn?
Sowohl als auch, das kann ich mir aussuchen.
Oh, wo drauf bist du so geschwommen, die Serie?
Auf der Kurzbahn, diesmal Kurzbahn.
Ah, alles klar. Und nur mal für mich zur Einschätzung, die 100er aus den Serien, in welchen Zeiten bist du die geschwommen?
Ja, so zwischen 1,10 und 1,12.
Stark, sehr schön.
So, und ja, da kann schon noch ein bisschen was kommen, aber ist, denke ich, ganz okay für mich.
Nee, das ist eine gute Basis. Wie waren die Pausen gestaltet?
Am Anfang ein bisschen länger, zwischen 40 und 20 Sekunden dann.
Ja.
Also abfallend halt.
Ja, genau. Okay, alles klar. Also gut, schon zugespitzt, die Serien jeweils. Und dann hast du quasi eine Serienpause noch gemacht zwischen den Sets.
Genau. Und dann durfte ich nochmal.
Wie lang war die Serienpause?
200 bis 300 Meter locker schwimmen.
Ja, okay, aktiv, gut.
Oh, genau, aktiv. Also, ja, ich sag mal, das war jetzt schon ganz gut zum Reinkommen, weil der Dezember war jetzt so okay mit Schwimmen, aber jetzt nicht mega Premium in Deutschland.
Nee, schwierig, und ne? Ja.
Schwierig, so. Also, ja, da bin ich echt froh, dass ich gerade die Möglichkeit habe, hier gut zu trainieren in allen drei Disziplinen.
Ja. Also Speed ist noch da. Sprechen wir noch mal kurz über diese ominöse VO2 Max oder die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Die hat ja schon allein, wenn man sich die Einheit anguckt, in was die angegeben wird, steigen ja schon die ersten aus. Also wir haben ein, zwei Anfragen bekommen, ob wir das vielleicht noch mal ein bisschen auswalzen können, was damit gemeint ist. Und ganz ehrlich, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, ist schon eine Weile her und damals waren die Definitionen alle auch noch ein bisschen unscharf. Wir packen einfach einen Link in die Shownotes zu einem Video, wo das wirklich prägnant in aller Kürze in 2-3 Minuten erklärt wird. In eigenen Worten würde ich es beschreiben als die sogenannte Kapazität. Ja, was ist eine Kapazität? Also das, was machbar ist, was dein Körper innerhalb einer bestimmten Zeit an Sauerstoff drin behalten kann, letzten Endes. Ne? Man atmet ja viel ein, man atmet auch viel aus, da geht Sauerstoff rein und Sauerstoff raus. Und uns interessiert eigentlich, wie viel Sauerstoff bleibt denn tatsächlich im Körper? Also geht in die Blutbahn und wird letzten Endes auch an den Muskel transportiert, um dort eben für die Energiebereitstellung Arbeit zu verrichten. Deswegen wird das ganze Ding angegeben als Volumen, also in Milliliter. Ne, das beschreibt dann den Sauerstoff pro Zeiteinheit. Meistens wird das auf eine Minute gerechnet. Und dann wird es zur Vergleichbarkeit zwischen zwei Athleten, der eine wiegt 80 Kilo, der andere wiegt 70 Kilo meinetwegen, wird das ganze Ding relativiert, also geteilt durchs Körpergewicht. So ergibt sich diese komische Einheit Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die relative maximale Sauerstoffaufnahme. Ich habe dich vorhin gefragt im Vorgespräch, was sind deine Zahlen? Und du hast gesagt, naja, es gibt Zahlen, die sind aber nicht ganz so aktuell, weil so einen Spaß misst man natürlich am besten im Labor mit einer Spiro, dass die Atemgase vernünftig analysiert werden. Von daher kannst du eigentlich nur so solide Schätzungen abgeben. Ich nehme es mal vorweg. Vor 2 Jahren wurde gemessen eine relative Aufnahmekapazität von 78 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Roundabout.
Ja, mach mal 77, ja, also 77, 78, sowas.
Alles klar. Und du hast damals noch ein bisschen mehr gewogen. Du warst also ein etwas schwererer Athlet, wobei das relativ zu betrachten ist. Also 78 Kilo damals und heute ein bisschen weniger, sag mal so, ne? Paar Kilo. Und wenn man das zurückrechnet, ohne dass man es relativiert, also durch diese Kilogramm, dann kommst du auf eine Aufnahmekapazität von circa 6 Liter Sauerstoff in der Minute. Ja, also das kann dein Körper irgendwie verwerten, um daraus Energie zu erzeugen. Das ist die Annahme, die dahinter steht. Und mit diesen 6 Liter bist du konkurrenzfähig, kann ich dir sagen. Natürlich werden Athleten, die 100 Kilo auf die Waage bringen und Ausdauer trainiert sind und fette Muskulatur haben, die entsprechend Sauerstoff auch umsetzen können, die werden in den absoluten Zahlen, werden die vielleicht sogar noch mehr erzielen. Aber das ist natürlich dann sportartenspezifisch. Ich glaube, am höchsten sind sowas wie Ruderer, die erstens Ganzkörperleistung bringen durch Beineinsatz und Armeinsatz. Und meistens dazu noch groß und muskulös sind und ganz, ganz viel aktive Masse reinbringen. Die haben in der Regel da die höchsten Werte in der absoluten Rechnung, ne?
Ja, und Skilangläufer noch, auch weil du gerade, was du ansprichst bei Rudern, du hast da ja auch beim Skilanglauf Oberkörper und untere Extremitäten.
Ja, genau.
Halt eine Aktivität aus dem gesamten Körper. Das sind meist die Leute, die eine relativ hohe VO2 Max haben. Da war auch interessant, ich weiß jetzt hier nicht ihren Namen, aber im Sommer ist eine Biathletin aus Norwegen auch eine 30-40 auf der Bahn gelaufen, ne?
Oh,
also
ist schon knackig.
Ja, kann man mal machen.
Genau. Ja. Also das Thema, wie viel Muskulatur du mit einbringst in deine Leistungserbringung, die ist natürlich relevant für diesen Maximalwert. Weil man kann sich vorstellen, arbeitest du nur mit den Beinen, meinetwegen als Radfahrer auf dem Ergometer, dann hast du natürlich weniger Muskulatur aktiv mit im System drinne, als wenn du, wie gesagt, sowas wie du sagtest, eben Skilanglauf, wo du noch mit dem Armeinsatz und mit dem gesamten Körper arbeitest letzten Endes. Die haben dann höhere absolute Werte, aber auch mein Ruderer verliert am Ende, wenn du es aufs Körpergewicht relativierst. Ja, da wird dann wahrscheinlich der 55 Kilo schwere Radprofi, der wird wahrscheinlich immer gewinnen, wenn du es relativierst. Deswegen können die ja auch am schnellsten den Berg hochfahren. Logisch.
So einfach kann man es sagen, ja.
Wenn man es sich so einfach macht, natürlich kann man es sich auch schwieriger machen und komplexer, weil ja diese Maximalkapazität der Leistungserbringung, ich nenne es jetzt mal laienhaft, mit Sauerstoff, die ist ja nicht alles im Sport. Ne? Es gibt noch den Anteil ohne Sauerstoff, den sogenannten anaeroben Stoffwechsel. Und dann geht es noch um eine zweite Komponente, um diese sogenannte Laktatbildungsrate. Also die werden wir uns vielleicht noch mal für eine nächste Folge irgendwie vornehmen, wenn denn da Bedarf ist. Aber das ist das Ding, was wir durch Schwellentraining traktieren. Ne?
Ja, und dann, was halt auch interessant ist, also man, was wir gerade ja besprechen, VO2 Max, aber es muss jetzt nicht derjenige, der Athlet, der Beste sein, der die höchste VO2 Max hat, sondern auch dann im Triathlon auf der Langdistanz, bei wie viel Prozent meiner VO2 Max kann ich ökonomisch über einen Langzeitraum arbeiten? Es kann ja sein, dass einer irgendwie nur eine 70er VO2 Max hat, jetzt relativ gesehen, kann aber davon ja an der Schwelle, also 80% bis 85% abrufen. Und der andere hat halt eine relativ hohe VO2 Max, kann aber am Ende nur 55% abrufen. Dann ist der niedrige Athlet vielleicht von der Leistungsfähigkeit doch stärker. Ja. Das ist dann auch noch die Frage dann, aber das ist ja jetzt schon weiterblickend, das können wir dann auch wieder nochmal aufgreifen in einer anderen Folge. Jetzt ging es ja erstmal um die reine Definition der VO2 Max und wie man die nach oben bringt halt, ne?
Genau, also ein schönes Beispiel ist immer, wenn man sagt, mit der VO2 Max machst du den Motor groß und dann musst du diesen Motor natürlich noch ökonomisieren, also im Prinzip einfahren, dass er möglichst geschmeidig läuft. Und das ist dann im Prinzip die zweite Stufe. Also klar, erstmal ein großes Volumen erzeugen, dass du eine möglichst große Basis hast. Und dann musst du das ganze Ding natürlich entsprechend handeln können. Und da kommt dein Beispiel ganz gut. Geht natürlich am Ende gerade in den längeren Ausdauerdisziplinen darum, kommst du mit der Energie, die du an Bord hast, kommst du damit bis ins Ziel, ne? Oder wann kippt dein System? Stichwort, wie viel Laktat häuft sich in deinem System an und wann wird es zu viel, um diese Leistung noch zu erbringen? Also das sind so Komponenten, die dann noch mit reinspielen. VO2 Max ist nicht alles, aber es ist so schön zu sehen, zu trainieren und zu messen. Und klar ist, eine hohe Sauerstoffaufnahmekapazität zu haben, ist erstmal nicht nachteilig, oder? Sind wir da einig?
Ja, definitiv ist erstmal eine riesen Grundvoraussetzung, wenn man die hat, also antrainiert oder wenn man auch vielleicht wie Kolumbianer von Natur in der Höhe wohnt auf 2400 Meter, dann hat man einfach die schon angeboren.
Genau.
Ich hatte neulich auch mit Alex die Diskussion beim Radfahren, dass der Boulder zum Beispiel in den USA so ein Hotspot ist für Triathleten und Läufer. Natürlich ist der Sport irgendwie gehört zum Lebensstil dabei oder dazu. Aber die Leute, die dort halt leben, die werden auch einfach von Geburt an erstmal fitter sein und sind einfach fitter geboren, einfach durch ihre Herkunft.
Ja, genau.
Und ja, deswegen, also ist schon eine Grundvoraussetzung. Und wenn man die hat und die gut bearbeitet oder die steigert, hat man erstmal eine gute Grundvoraussetzung.
Denke ich auch. Also da hast du natürlich was angesprochen, wer dauerhaft in der Höhe lebt. Ne, da geht es vor allem um den Sauerstofftransport, dass diese Möglichkeit sehr gut ausgeprägt ist. Stichwort rote Blutkörperchen. Deswegen macht man ja auch Höhentraining unter anderem, um diese Effekte abzurufen, ne, um da den Körper maximal zu stressen. Ehe es jetzt hier zu nerdig wird, würde ich noch mal kurz versuchen rauszustellen, was kann denn jetzt unser Age-Grupper-Triathlet aus dieser Information, dass die VO2 Max erstmal erhöht werden sollte, auch in dieser Trainingsphase, in dieser sogenannten Base-Phase oder in der Grundlagenphase, wie kann man das denn tatsächlich in die Praxis umsetzen? Weil ich kann ja jetzt so schlecht deine Einheiten auf Strava nachtrainieren. Ich glaube, da würde ich nicht lange Freude dran haben.
Ja gut, also die Dauer der Einheiten, also die Norweger, die spitzen das dann zu, die gehen dann bis zu 40 Minuten, was aber schon echt ein bisschen zu heftig ist. Und was du hast ja vorhin auch die gesamte Belastungszeit durchgerechnet.
Ja.
Und deswegen sage ich mal so, als Age-Grupper vielleicht plakativ gesagt 20 bis maximal 35, eher 30 Minuten dann in diesem Bereich trainieren. Und ja, dann gibt es ja die verschiedenen Intervallformen dafür, die wir ja schon neulich angesprochen haben, im Laufen, im Radfahren und wo auch immer, um die halt zu triggern. Aber auch mit ganz normalem GR1-Training verbessere ich partiell meine VO2 Max. Das darf man immer nicht vergessen.
Also eigentlich mit jeder Bewegung verbesserst du deine Sauerstoffaufnahme. Also wer sich gar nicht bewegt, genau, auf der Couch, der trainiert die entsprechend nicht. Ne? Aber schon der Gang, da weiß ich nicht, die Treppe hoch oder zur Toilette triggert ja irgendwie schon die Sauerstoffaufnahme. Von daher ist es immer ein bisschen gefährlich. Ja, der Ansatz, der für mich sich in der Praxis gut umsetzen lässt, ist dieser sogenannte polarisierte, ne, dass du zwei Belastungspole entwickelst. Der eine ist der im ganz entspannten, ich nenne es mal Gammeltempo oder wie man auch manchmal sagt, im Grundlagentempo. Das darf aber wirklich nicht zu intensiv sein. Der nimmt so ungefähr 80-90% des gesamten Trainings ein, ne? Dieses entspannte, ruhige GA1, wie man auch so sagt. Und die 10-20%, die sollen halt in diesem sogenannten VO2-Max-Bereich trainiert werden, also als hochintensive Intervalle. Kannst du einen Tipp geben, wie ich den Bereich richtig treffe? Gibt es da irgendwelche Prozentzahlen oder machst du es nach Herzfrequenz, die wahrscheinlich auf dem Rad nach Watt und beim Laufen wahrscheinlich eher nach Zeit, weil du Erfahrungswerte hast sicherlich, ne?
Genau, also ich sag mal, wenn die abfällt, die Einheit, was du jetzt sagst, auch Erfahrungswerte, entweder bist du halt zu drüber gewesen, was also einfach, weil der Körper es dann nicht leisten kann. Ich sage jetzt vielleicht mal als Amateur, wir machen mal das klassische Beispiel 30-30 auf dem Rad. Und wenn du halt irgendwie die ersten 30 Sekunden mit 400 bis 450 Watt anfängst, das ist ja für einen Amateurathlet ganz gut und solide. Und es am Ende aber nur noch 380 sind, in der achten Wiederholung, dann ist definitiv, war es da halt drüber, ja. Also, und dann triggerst du auch nicht mehr dementsprechend die VO2 Max, weil dann wird auch schon ein großer Teil, wie du gesagt hast, anaerob gedeckt. Und deswegen erholst du dich halt nicht mehr und kannst die Leistung halt nicht mehr bringen. Ja, okay. Dementsprechend musst du schon, also es ist immer eine Gefühlssache und man muss dafür ein Gefühl entwickeln, was man kann. Und deswegen sagt sich ja auch, jetzt muss man nicht die Intervallform, also gleich jetzt hier mit 35 Minuten anfangen, sondern was ich ja gerade gesagt habe, 3x8 sind halt gerade mal 24 Minuten, ne? Mhm. Aber es reichen auch am Anfang 2x8, dann bin ich halt bei 16 Minuten. Und ja, schon nicht max, sondern schon 5-10% drunter, ne?
Ja, das ist halt schwer zu treffen, ne? Also mir hilft zum Beispiel, wenn ich Radprogramme auf der Rolle mache, da kann man ja entsprechend sich das Programm über einen Trainingsplan oder selbst zusammengeschnitten erstellen und man hat dort eine Messgröße, eine Instanz, die man quasi, wenn man jetzt auf Swift unterwegs ist oder auch bei anderen Programmen, die man da eingibt. Das ist diese sogenannte FDP, ne? Diese Funktionsschwelle wird die auch genannt. Das ist in der Theorie die Wattleistung, die ich eine Stunde lang aufrechterhalten kann. Also auch nicht.
Die testen wir doch.
Genau, auch nicht eine Minute mehr. Ne? Also.
Genau, die testen wir doch zusammen 2021 am Stilfser Joch, oder?
Genau, das ist das Ding, was wir dort testen wollen, diese FDP. Die kann man natürlich auch in abgewandelter Form testen, indem man einen 20-Minuten-Wert, einen maximalen, ermittelt und davon dann zwischen 5-10% abrechnet, als quasi Hochrechnung für die Stunde. Aber die Theorie dahinter ist die Stundenleistung. Ja? Und wenn ich jetzt annehme, ich schaffe die eine Stunde lang 250 Watt auf dem Fahrrad, dann kann ich diese Schwelle einstellen und anhand dieser Schwelle werden meine Trainingsbereiche errechnet im Hintergrund. Ich glaube, wenn du VO2 Max Intervalle machst, bist du jenseits dieser Schwelle unterwegs, also über 100% von der FDP.
Und, ja, definitiv.
Genau, damit du den richtigen Bereich erwischst. Bist du aber zu hoch, passiert das, was du vorhin beschrieben hast. Du kannst das Intervall, also die Serie, nicht bis zu Ende durchtrainieren. Du häufst zu viel Laktat an und du trainierst dann nicht mehr die maximale Sauerstoffaufnahme, weil die dann gehemmt wird durch zu viel Laktat im Körper. dann hast du es verzockt, hast es versaut im Prinzip, ne? Machst du es umgekehrt, machst du es zu lasch, ja, dann triffst du auch nicht den richtigen Bereich und der Effekt ist vielleicht auch nicht maximal. Also es ist schon schwierig, dieses Training in Eigenregie, sag mal, ohne Erfahrungswerte und ohne Coach durchzuziehen, finde ich.
Ja, definitiv, aber ich sag mal, wenn du es dann 2-3 Mal im Worst Case verzockt hast, dann triffst du es dann auch. Also es ist jetzt nicht, dass du es nie triffst. Also man sollte deswegen jetzt irgendwie keine Scheu haben und sich schon dran wagen, das auszumachen und so, ne? In dem Sinne. Tut schon weh, aber bringt auch was.
Ja. Und du hast vorhin angesprochen, diese 30-30, die sind ja auch in aller Munde, aber vielleicht nochmal erklärt, das bedeutet 30 Sekunden in dem Quäl-Dich-Bereich, also in diesem VO2-Max-Bereich und dann 30 Sekunden ganz locker. Und dann wieder 30 genau. Sekunden hart, wieder 30 locker und so weiter. Das als Serie, weiß ich, die meisten machen irgendwie 3x9 oder 3x10 Wiederholungen von diesen 30-30. Und das ist dann schon ein knüppelhartes Programm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Du bist danach wie gegrillt und freust dich, wenn du von der Rolle kippst. Ist herrlich.
Genau, und ja, diese 30 Sekunden Pause, warum auch dann, da erholt sich dein Puls halt nicht, ne? Der geht halt nicht in 30 Sekunden runter. Das heißt halt eigentlich, du hast zwar muskulär die Erholung, aber dein Herz-Kreislauf-System ist eigentlich den kompletten 8 Minuten oder dann, wie du sagst, 9 oder 10 Minuten immer oben halt, ne? Und dadurch, ja, ventilierst du halt relativ viel Sauerstoff ein und musst den dann halt auch umsetzen. Und dadurch triggerst du halt so enorm die VO2 Max mit diesem Trainingsform.
Genau. Am Ende versuchst du in deiner Trainingsstunde, die du hast, möglichst viel Sauerstoff umzusetzen. Und dazu ist gemäß Studienlage diese Art der Intervalle besonders geeignet. Aber es geht auch länger, ne? Auf dem Rad machst du zum Beispiel auch längere Intervalle im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme. Aktuell geplant, glaube ich, bis zu 8 Minuten, ne? Hast du mir gesagt.
Genau.
Das ist natürlich für mich schwer vorstellbar.
Ja gut, wir haben ja jetzt auf Fuerteventura schon 4 Minuten Intervalle gemacht und da war ich jetzt am Ende schon relativ stabil und gut und war da auch zufrieden und habe da auch relativ hohe Werte für mich erzielt. Und dementsprechend ist jetzt die Form, dass wir jetzt auf 8 Minuten Intervalle gehen, weil wir dann jetzt Richtung Februar dann schon wieder, also wir haben dann 2-2,5 Monate im Bereich von VO2 Max trainiert und wollen aber dann Richtung Februar schon wieder in eine Form von Schwellentraining gehen, weil dann ja hoffentlich und aller Voraussicht nach im März die ersten Wettkämpfe anstehen.
Okay, und für mich nochmal übersetzt, wenn du auf Schwellentraining gehst, dann befindest du dich in den letzten 8 bis 6 Wochen vor einem Wettkampf und machst diese Ökonomisierung deines bis jetzt schon großen Motors.
Genau, so ist der Plan. In der Theorie und dann hoffentlich auch in der Praxis.
Hoffentlich sehr bald in der Praxis an irgendeiner Startlinie stehen darfst, mit deiner aktuell hochtrainierten Leistungsfähigkeit. Und dann endlich mal die Sau rauslassen kannst. Und das dann am besten noch ohne zu platzen. Ne? Das ist das Ziel, dass du bis einen Meter hinter der Ziellinie, bis dahin muss der Tank reichen.
Das ist wirklich nochmal ein Ziel in meinem Leben, ne? Dass ich mal hinterm Ziel umkippe. Also viele sagen, das ist so, wollen sie nicht, aber viele erinnern sich ja wahrscheinlich noch an das Rennen von Johnny Brownlee in Mexiko, wo er 400 Meter vom Ziel kollabiert. Das war ein bisschen zu früh, aber Ja, ich weiß, nach sowas soll man sich nicht sehen oder wünschen, aber ja, ist schon nicht schlecht, wenn man das mal erreicht.
Ja, also ich kann mich auch an Wettkämpfe erinnern, natürlich auf sparsamer Flamme, ne, auf meinem Niveau, aber wo es genau so war, wo ein olympischer Triathlon hat bis zur Ziellinie gereicht und danach Lichter aus und 2 Minuten Pause. Also wirklich mit auf dem Boden liegen und nicht mehr wissen, wer man ist, das geht wirklich und das ist dann auch, du weißt, dass du danach den Wettkampf abgeliefert hast, der in dir drin steckte. Nicht ein Millimeter mehr wäre gegangen und das musst du einmal hinkriegen. Ich glaube, dann gewinnst du das Rennen.
Ja, definitiv. Also ich bin, glaube ich, schon immer nah dran. Also ich kann mir nichts vorwerfen. In Peru bin ich auch mal dann irgendwie 5 Minuten liegen geblieben, aber da war es von vorher letzten 3 Kilometer ein bisschen zu straff. Und habe ich nicht mehr so gut gefühlt, aber so wie du sagst, 1 Meter nach der Ziellinie darf das dann gern passieren.
So machen wir es. Ich wünsche dir dafür erstmal alles Gute und dass das Ding hinhaut. Ich freue mich, dass du fleißig Strava warst und unseren Club befüllst. Vielleicht nochmal kurzer Rückblick zur letzten Woche. Wir haben ja die drei Gewinner gezogen. Du bist auf jeden Fall mit zwei von dreien in Kontakt. Und ich habe jetzt dem Zweitplatzierten eine Nachricht geschrieben, auch über Strava. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe einfach eine von seinen Einheiten kommentiert. Wir hoffen, dass wir dann demnächst alle Adressdaten zusammen haben, damit wir zur Tat schreiten können. Hier wartet schon ein wunderbar gestricktes Trailrun Berlin-Paket. Die Adresse besorgst du mir noch, ne?
Genau, ich habe mit dem Alexander Richard schon gesprochen. Der Julius Nafnik hat sich schon seine Schuhe ausgewählt, die er sich wünscht. Die werden dann demnächst auch per Post bei ihm einfliegen. Und der André wird dann den Wärmemantel für vor den Wettkampf bekommen, sodass alle dann hoffentlich nächstes Jahr wieder bei einer Weihnachtschallenge dabei sind.
Hervorragend. Ja, gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Und es wird auch fleißig weiter trainiert, wenn ich mir hier letzte Woche anschaue. Ich hatte eigentlich eine gute Woche, guten Umfang abgeliefert. 7,5 Stunden haben es bis auf Strava geschafft. Da fehlt nur das Krafttraining. Aber es reicht bei mir trotzdem nur für den 52. Platz. Da kommt man sich schon ein bisschen, bisschen schwach vor. Aber was soll's? Solange alle anderen viel trainieren und Freude daran haben, freue ich mich einfach an deren Leistung und Stundenvolumen, die hier abgeliefert werden. Geht wieder Richtung 30 Stunden hier in der Spitze. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich drauf und es können gern noch mehr Leute in unseren Club kommen. Wir haben noch ein bisschen Platz.
Ja, alle herzlich eingeladen. Konrad, ich werde dann hoffentlich nächste Woche mal deinen Routentrip mit Cacioppo, ist schon ein ganz schönes Stückchen von dir, in Angriff nehmen, aber die Nachricht hat natürlich getriggert. Ich weiß jetzt, wo es ich weiß, wo es ist.
Sehr gut.
Ja, also um dir auch noch eine Ehre zu bereiten, werden wir da mal einen kleinen Ausflug machen und dann kriegst du da auch ein schönes Foto von dort oben.
Sehr geil. Wenn ihr die Schnellstraße Richtung Tavira fahrt, sind die Orangen schon reif? Da hätte ich eine geile Stelle.
Orangen sind eigentlich, ja, also sehen gut aus am Straßenrand Richtung Tavira.
Warte mal, wo war denn dieses kleine Örtchen?
Auch Dirk Wilsch aus Dresden, ich weiß nicht, ob der noch was sagt.
Ja, ne, der war ja auch schon dort unten mehrfach, ne? Ja, der hat auch Ahnung, gell?
Genau, hat sich in alte Zeiten durch aktuelle Strava-Routen versetzt gefühlt, ja, und schon geschrieben. Oh, da waren wir ja vor 12 Jahren schon zusammen.
Oh ja, ja, ja. Ich suche nochmal genau das kleine Örtchen raus, was ich meinte, wenn du da mal kurz hinfahren kannst. Hier, genau, Lusch de Tavira. Wenn du in Lusch musst du einfach. Naja, ich schreib's dir, wo das Ding ist. Da ist eine mega geile Plantage. Ich erinnere mich, da habe ich mir mal 12 Orangen am Stück reingehauen, weil ich völlig blau war und hatte danach so eine Bauchschmerzen. So ein Leid. Aber es war so lecker. Also frisch vom Baum, geht nichts drüber. Unter portugiesischer Sonne gereift. Ich schwelge in Erinnerung, du merkst es. Yeah. Kalle, du musst meinen Traum mitleben.
Das mache ich und dann 2021 gemeinsam auf Kona. Aloha.
So machen wir es. Aloha. Ich danke dir fürs Gespräch. Bis nächste Woche.
Genau. Ciao, Konrad. Bis nächste Woche.
Ciao, mach's gut.